Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, es geschah zu Beginn unseres Jahrhunderts, genau im Jahr 1912, da sank die Titanic. Sie galt als das modernste Passagierschiff seiner Zeit, war ausgestattet mit der besten Technik. Trotzdem fanden mehr als 1500 Passagiere damals den Tod in den Fluten. Die Verantwortlichen waren sich so sicher gewesen. Man hatte nicht mal ausreichend Schwimmwesten für die Passagiere eingepackt. Wozu auch? Wie sollte dieses Meisterwerk, das menschliche Technik hervorgebracht hatte, wie sollte das schon scheitern können? In einem Werbeprospekt hatte man auf die besondere Sicherheit des Schiffes gesetzt. Da hieß es: Selbst Jesus Christus kann es nicht zum Sinken bringen. Und auf den Planken des Luxusliners standen in großen Lettern die Worte, unter anderem die Worte No God, also kein Gott. Es gibt keinen Gott oder wir brauchen keinen Gott. Die Titanic verkörpert die Lebenseinstellung vieler Menschen. Gott wird gar nicht ins Kalkül gezogen. Was Jesus Christus zu ihrem Leben sagt, kann sie nicht erschüttern. Sie brauchen ihn nicht, sie beachten ihn nicht. Der Lebensliner läuft ganz von alleine. Auch wenn die See mal stürmisch ist, viele halten es mit dem Spruch, nur keine Panik auf der Titanic. Hauptsache, die Reise macht einigermaßen Spaß. Christen leben völlig anders. Für Christen hat alles, was in ihrem Leben passiert, irgendwie mit Gott zu tun. Die können Gott nirgendwo raushalten. Christen wissen es aus der Bibel, Gott sieht mein Leben. Ich kann ihn gar nicht ausschalten. So wie man bei einem unangenehmen Telefonat plötzlich den Hörer auflegen kann. Das geht mit Gott nicht. Und Gott sieht nicht nur einfach zu, sondern er bildet sich sein Urteil über mich. Was ich hier mache, ist nicht bedeutungslos, sondern es kommt der Tag, da wird Gott mein Leben abschließend beurteilen. Ich bin hier auf der Erde unterwegs in seine Ewigkeit. Und dann werde ich vor ihm stehen mit meinem ganzen Leben. Wer ohne Gott lebt, macht sich normalerweise nicht viel Gedanken um seine ewige Zukunft. Der sagt, die gibt's sowieso nicht, oder man weiß nicht, was kommt, oder es wird doch schon irgendwie alles gut werden. Aber Christen sehen das anders. Ein Liedermacher hat gedichtet, bei aller Liebe zur Erde, zu Hause sind wir hier nicht. Wir wandern durch unsere Jahre, Gott wartet auf uns im Licht. Das ist enorm tröstlich, es ist aber auch enorm unbequem, weil wir in seinem Licht dann nichts mehr verstecken können. Christen leben also nicht unbedingt bequem, aber sie wissen wenigstens, woran sie sind. Und die Bergpredigt, die schärft uns genau diesen Blick, dass sie uns immer wieder sagt, du Mensch, du lebst unter Gottes Augen. Du lebst unter seinem Schutz und unter seinem Maßstab. Und heute beginnen wir nun in unserer Predigtreihe das 7. Kapitel des Matthäusevangeliums. Langsam steuert die Bergpredigt auf ihren Höhepunkt zu. Ich denke, bis Oktober werden wir wohl durchkommen. Und in diesen letzten 29 Versen, da bringt Jesus das immer wieder auf den Tisch, dass er sagt, du, Gott beurteilt dein Leben. Keiner kann vor Gottes Urteil ausreißen. Auch die mächtigsten Kontrolleure werden kontrolliert. Man fragt ja immer, wer kontrolliert eigentlich die Kontrolleure? Gott. Auch die höchsten Richter werden gerichtet, werden beurteilt von Gott selbst. Und so wollen wir uns heute diesen Versen 1 bis 5 zuwenden. Vers 6 nehmen wir dann beim nächsten Mal mit. Wir hören Matthäus 7, die Verse 1 bis 5 und erheben uns vor dem Wort Gottes. Und Sie haben den Text auch auf Ihrem grünen Zettel vor sich. Da sagt Jesus, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn nach welchem Recht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was siehst du aber? Den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge? Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, ein Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge. Danach sieh zu, wie du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, Und so decke du auf durch dein Wort, was in unserem Herzen ist. Und bring uns zurecht und zeig uns einen Weg, Herr, dass wir so leben können, wie du es willst und wie es gut ist für uns. Bitte, hilf uns jetzt beim Hören und Reden. Amen. Nehmen Sie bitte wieder Platz. Die ganze Bibel macht deutlich, das Wichtigste für uns ist natürlich unser Verhältnis zu Gott, wie unser persönliches Verhältnis zu Gott aussieht. Aber Gott wird auch beurteilen, wie wir mit anderen Menschen umgegangen sind. Und um dieses sensible Thema, Sie haben es gemerkt, geht es in diesen Versen, die Sie vor sich haben. Da redet Jesus darüber, wie seine Leute, also wie die Christen, miteinander umgehen. Genauer gesagt, wie sie einander beurteilen, wie sie übereinander denken und wie sie miteinander reden sollen. Und Jesus sagt, Leute, auch das wird Gott beurteilen. Auch das wird Folgen haben. Und er formuliert das zum Einstieg gleich als Warnung in Vers 1. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet würdet. Jetzt müssen wir genau hingucken und erst mal klären, was Jesus hier nicht meint. Was Jesus nicht meint. Jesus meint hier nicht so ein zwischenmenschliches, allgemeines Gesetz, wie wir das aus manchen Sprichwörtern kennen. Wie es in den Wald reinschallt, so schallt es wieder raus. Also wenn du streng bist mit anderen, werden sie auch streng sein zu dir. Oder ganz ähnlich, was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Also wenn du deine Ruhe haben willst, dann lass die anderen auch in Ruhe. Das meint Jesus hier nicht. Sondern er meint, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet von Gott. Der ganze Zusammenhang der Bergpredigt macht deutlich, es ist Gott, der eigentlich richtet. Und viele andere Bibelstellen bestätigen das. In Jakobus 5 zum Beispiel heißt es, murrt nicht gegeneinander, liebe Brüder, also liebe Christen, damit ihr nicht gerichtet werdet, siehe, der Richter steht vor der Tür. Also seid vorsichtig, sagt Jesus. Und dann fügt er eine Begründung hinzu und er sagt, seid vorsichtig, damit es eurem Klima nicht schadet, damit es eure gemeinsame Arbeit nicht behindert. Nein, das sagt er nicht, sondern er sagt, seid vorsichtig, damit ihr nicht gerichtet werdet von Gott, damit ihr dafür nicht von Gott zur Rechenschaft gezogen werdet. Auch Richter werden gerichtet. Aber was heißt jetzt richten hier? Wovor sollen wir uns hüten? Der Dichter Tolstoi meinte, dass damit jedes staatliche Gericht, also jedes Kreisgericht, jedes Oberlandesgericht gemeint sei. Das kann nicht sein. Denn die Bibel betont immer wieder, weltliche Gerichte sind nötig, sonst endet unsere Gesellschaft im Chaos. Also das kann hier nicht gemeint sein. Andere meinen, richtet nicht, enthaltet euch jeder Kritik. Lasst alles stehen, fällt kein Urteil, lasst fünfe gerade sein, sagt zu niemandem etwas Negatives. Aber das kann auch nicht sein. Denn Jesus selbst hat wenige Verse danach sehr massiv geurteilt. Er hat von Menschen gesprochen und gesagt, in einer gewissen Hinsicht sind sie wie Schweine und Hunde. Und er hat in diesem Kapitel gesagt, in Kapitel 7, da kommen wir noch hin, es gibt falsche Propheten, Leute, und passt auf, dass ihr auf die nicht reinfallt. Erkennt die, kritisiert die, macht die öffentlich. Also falsches Verhalten und falsche Lehre, sagt die Bibel, müssen beim Namen genannt werden. Und die Bibel ist voll mit Aufforderungen dazu. Du sollst nicht richten, kann also nicht heißen, du sollst alles stehen lassen. Wovor warnt Jesus uns dann, wenn er sagt, richtet, damit ihr nicht von Gott gerichtet werdet? Ich hoffe, in ein paar Minuten haben wir die Antwort. Aber zunächst wollen wir mal festhalten, das griechische Wort für richten, was Jesus hier verwendet, meint erstmal gar nicht unbedingt nur was Negatives. Das kann ganz unterschiedliche Bedeutungen haben. Beurteilen, unterscheiden, verstehen, verurteilen. Es kommt also jeweils auf den Zusammenhang an, in dem dieses Wort richten steht. Ob es ein gutes oder ein schlechtes, ein richtiges oder ein verwerfliches Richten ist. Was Jesus mit dem falschen Richten meint, erklärt er ab Vers 3. Was Jesus mit dem richtigen Richten meint, kommt dann ab Vers 5. Aber vorher in Vers 2, da gibt er uns eine Grundregel an die Hand. Eine Grundregel, die wir bei allem Richten, bei allem Urteilen, auch wo es besonnen und in guter Absicht geschieht, beachten müssen. Und dieser Vers 2 ist der schwierigste im ganzen Text. Wenn wir den gepackt haben, das wird unser erster Punkt sein. dann werden sich von dort aus die anderen Verse ganz einfach anfügen. Also bitte ich erstmal um Ihre ganze Konzentration für diesen Vers 2. Da sagt Jesus: Denn nach welchem Recht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Und das ist unser erster Merksatz. Erstens, richten ist riskant. Jesus spricht hier nicht zu den Pharisäern, sondern er spricht zu Christen. Er spricht hier in Vers 2 zu Menschen, die sind Gottes Kinder geworden. Die glauben persönlich an Jesus. Die haben sich bekehrt. Und denen sagt er jetzt: So wie ihr andere richtet, vor allem eure Mitchristen, so wird Gott euch auch richten. So wie ihr andere beurteilt, wird Gott euch auch beurteilen. An dem ihr andere messt, den wird Gott auch an euch anlegen. Und ich sage Ihnen, ich habe lange an diesem Vers gearbeitet. Er ist schwierig auf den ersten Blick. Denn viele Christen wundern sich und fragen, wie ist das möglich? Derselbe Jesus sagt doch auch, dass wir durch den Glauben gerettet werden. Dass Gott uns die Schuld vergibt, wenn wir ihn darum bitten. Wir kommen doch in den Himmel nicht durch unser richtiges Verhalten, sondern dadurch, dass wir Jesus um Erlösung und Vergebung bitten. Wie kann er uns dann noch richten, wenn er uns doch schon gerettet hat? Die Bibel sagt doch eindeutig, dass es für Christen Gewissheit gibt. Jesus sagt, niemand kann meine Leute, die mal zu mir gehören, mehr aus meiner Hand rausreißen. Das gehört ja zu den Kennzeichen eines echten Christen, dass er im Normalfall weiß, ich komme im Himmel an, Christus bringt mich durch. Was meint Jesus dann mit diesem Gericht? Er meint nicht das Gericht, in dem es um Himmel oder Hölle geht. Und wir müssen das genau auseinanderkriegen. Die Bibel kennt nämlich mindestens zwei verschiedene Gerichte. Das eine ist das jüngste Gericht. Und die Bibel sagt, wer in das jüngste Gericht kommt, der ist verloren. Der endet in der Verdammnis. In dieses Gericht kommen alle, die das Angebot von Jesus gehört haben und die sich trotzdem nicht zu ihm bekehrt haben. Egal wie religiös oder kirchlich sie sonst gewesen sein mögen. In diesem Gericht wird es viele geben, die waren getauft und konfirmiert, aber die haben nie persönlich zugegeben, dass sie Jesus brauchen und seine Vergebung. Die kommen, sagt die Bibel, ins jüngste Gericht und das wird bitter. Die Christen, die haben mit dem jüngsten Gericht nichts mehr zu schaffen. Die werden gerettet durch die Vergebung von Jesus. Die haben die Fahrkarte für den Himmel gelöst, damals, als sie ihr Leben Jesus anvertraut und ihm geglaubt haben. Die Christen haben in ihrem Lebenspass schon das Visum für Gottes herrliche Welt. Das kann uns keiner mehr wegnehmen. Wer durch Jesus Gottes Kind geworden ist, der kommt an. Gott kann seine Kinder nicht mehr verstoßen. Aber Gott erzieht seine Kinder, das sagt die Bibel deutlich. Und so wie wir Eltern unsere Kinder aus Liebe manchmal strafen müssen, damit sie bestimmte Dinge lernen, genauso sagt Gott, dass er seine Kinder, dass er seine Christen manchmal strafen und richten muss, damit wir bestimmte Dinge lernen. Im Hebräerbrief Kapitel 12 heißt es, wen der Herr lieb hat, den züchtigt er oder den erzieht er und er schlägt jeden Sohn, den er aufnimmt. Und das meint Jesus hier mit diesem Gericht an den Christen. Er sagt, Leute, Gott wird euch richten, aber nicht, um euch zu verdammen. Wenn ich mein Kind mal schlage, das geschieht ja nur nicht so oft, aber mal, dann prügele ich es doch nicht grün und blau, sondern bedacht, bewusst, kontrolliert. Er soll schon was merken, soll ja auch was daraus lernen, dass böses Verhalten und ungehorsame Folgen hat. Aber ich mache das doch kontrolliert und gezielt. Und genauso macht es Gott mit seinen Kindern. Wenn er sie richtet, es tut uns manchmal weh, aber es macht uns nicht kaputt, sondern es dient zu unserem Guten. Und in diesem Sinne hat der Apostel Paulus das gemeint, wenn er in 1. Korinther 11, Vers 32 sagt, wenn wir, das heißt, wenn wir Christen gerichtet werden von Gott, so werden wir gezüchtigt, um nicht mit der Welt verloren zu gehen. Also, wenn Gott uns Christen richtet in diesem Christengericht, dann macht er das gerade, um uns zu erziehen, um uns sicher durchzubringen. Nun müssen wir hier sehr vorsichtig sein. Nicht jede Schwierigkeit, die wir haben, ist ja eine Strafe Gottes. Oft ist es einfach eine Prüfung, die Gott zulässt. Wir Menschen können ja von außen gar nicht beurteilen, weder bei anderen noch bei uns selbst oft, wo Gott nun gerade richtend eingreift. Wir sollen darüber auch nicht spekulieren. sondern unsere Bitte soll sein, wenn wir in so eine Situation reingeraten: Herr, bewahre mich in allem, was kommt, bewahre mich und stärke mein Vertrauen zu dir und lass es dazu dienen, dass ich dir gehorsamer werde. Und darum geht es Jesus hier in Vers 2. Er sagt: Leute, seid vorsichtig, ihr Christen. Nach welchem Recht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Nach welchem, mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Verstehen Sie? Er sagt: Leute, wenn ihr mit euren Brüdern barmherzig und liebevoll und nachsichtig umgeht, dann wird Gott in seinem Erziehungshandeln entsprechend mit euch verfahren. Aber wenn ihr noch hartherzig und erbarmungslos und ungerührt auf eure Mitchristen draufhaut, dann wird Gott trotzdem liebevoll und barmherzig mit euch sein. Aber gerade dann wird er an euch arbeiten müssen, dass ihr euch diese Kanten aus Liebe abschleift. Er wird euch so richten, so erziehen, wodurch auch immer, dass die Kanten nach und nach abgeschliffen werden, zu eurem Besten. Und dort, wo Gott euch so richtet in seinem Erziehungshandeln, da ist es immer Liebe. Auch wo er euch hart anpacken muss, sagt Jesus, da ist es immer Liebe. Ich denke, jetzt ist uns dieser Vers 2 klar. Da sagt Jesus zu den Christen, also zu denen, von denen er weiß, die werden mal im Himmel bei ihm sein: Nach welchem Recht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Das heißt nicht, wenn ihr noch hartherzig seid, dann wird Gott euch zur Vergeltung auch hart rannehmen. Sondern das heißt du Christ. Gott sieht dich, Gott ist dein Vater, er erzieht dich. Und wie dein Zustand jetzt ist, entsprechend muss Gott seine Erziehungsmethode anwenden, um mit dir zum Ziel zu kommen. Es geht Gott also nicht um Vergeltung, sondern um Veränderung. Und diese Veränderung, diese Reinigung geschieht nicht nach dem Tod in einem Fegefeuer, davon sagt die Bibel nirgendwo etwas, sondern die geschieht hier, solange wir auf dieser Erde sind. Das ist also mit diesem Vers 2 gemeint. Jesus sagt: Gott benutzt je nach deinem Zustand das angemessene Erziehungsmittel. Und bestimmte Erziehungsmaßnahmen können wir uns ersparen. Das ist so wie mit unseren Kindern. Bestimmte Erziehungsmaßnahmen können wir uns ersparen, wenn wir gleich gehorsam sind. Der Konfirmand hier nickt fast, ne? So ist es. Also Jesus sagt: Leute, wenn ihr euch in eurem Umgang mit euren Schwestern und Brüdern gleich an Gottes Willen haltet, dann müsst ihr an dieser Stelle nicht mehr so streng behandelt werden. Das ist hier gemeint. Und wir werden am Donnerstag im Gemeindebibelabend die Möglichkeit geben, Nachfragen zu diesem Text zu stellen. Wenn Ihnen also irgendwas noch unklar bleiben sollte, kommen Sie am Donnerstag, da haben wir Zeit, das einzubauen und noch zu vertiefen. Jetzt ist es erstmal wichtig, dass Sie das festhalten. Jesus zeigt hier, es ist ihm wichtig, wie wir als Christen miteinander umgehen. Gerade wenn es Spannungen gibt, gerade wenn nicht eitel Sonnenschein herrscht. Und darum stellt ihr diesen Grundsatz an den Anfang, indem er sagt: Leute, richten ist riskant. Jesus schärft unser Gewissen. Von dem persischen König Kambyses wird Folgendes berichtet. Ganz schön brutal. Einer seiner höchsten Richter hatte Bestechungsgeld genommen und bewusst ein falsches Urteil gefällt. Als die Sache rauskam, ließ Kambyses den Richter töten und, so waren die damals, ihm die Haut abziehen. Und mit dieser Haut wurde dann der Richterstuhl des obersten Richters überzogen. Das war wie so ein Überzug, dieser Stuhl, von dem aus die Urteile gefällt worden sind. Und Kambyses meinte das als eine Erinnerung, als eine Mahnung für jeden höchsten Richter, der auf diesem Stuhl sitzen würde. Er sagt: Wenn du das Recht beugst, dann riskierst du deine Haut. Jesus erzieht uns viel behutsamer, aber doch mit großem, großem Ernst. Richten ist riskant. Und jetzt besteht natürlich eine Gefahr, die drängt sich auf, dass nämlich keiner mehr wagt, irgendwas zu sagen. Ja? Dass man den anderen einfach laufen lässt, dass man sagt: Ja, wenn das so riskant ist mit dem Richten, ach, dann sage ich lieber gar nichts. Aber das will Jesus natürlich auch nicht. Und darum lässt er uns jetzt mit dieser Mahnung nicht einfach stehen, sondern er wird jetzt konkret. Er zeigt uns, wie richtiges Urteilen aussieht und wie falsches Urteilen aussieht. Und dazu benutzt Jesus einen seiner berühmtesten Vergleiche. Das ist ein besonders farbiges Beispiel. Dieses Beispiel stammt aus der Tischlerwerkstatt, also aus dem Beruf, den Jesus bei seinem Adoptivvater Josef gelernt hat. Und Sie alle kennen dieses Beispiel. Das beginnt ab Vers 3. Da sagt Jesus: Was aber siehst du den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem eigenen Auge? Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen, und siehe, ein Balken ist in deinem Auge. Hier zeigt Jesus also erstmal, wie wir es nicht machen sollen, wie es falsch ist. Und das ist unser zweiter Punkt. Falsch ist blindes Verurteilen. Und Sie sehen jetzt vor Ihrem inneren Auge, wie Jesus hier eine richtige Karikatur gemalt hat. Dieser Mann da mit dem Balken im Auge, der hat ein dickes Problem. Der hat einen Balken im Auge und stellen Sie sich vor, der merkt es gar nicht. Anstatt zum Augenarzt zu gehen, das wäre jetzt wirklich dran, will er selber Augenarzt spielen bei seinem Bruder. Jesus will mit diesem Bild sagen, guck mal hin, du, der ist so sehbehindert, dass er gar nicht mal merkt, dass er sehbehindert ist. Hier passt wirklich der Spruch, er sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht, er sieht den Balken vor lauter Holz nicht, er sieht die Sünde vor lauter Sünde nicht. Das ist ein absurdes Bild und Jesus sagt, ihr meine Leute, so absurd seid ihr manchmal. Und jetzt fragen wir natürlich, was ist denn unser Balken, was meint er denn damit? Überlegen Sie mal, welche Sünde kann einen Christen so blind machen, dass er diese Sünde nicht mehr als Sünde erkennt? Es ist die Selbstgerechtigkeit. Wir finden uns so klasse. Wir werden immer weniger sensibel für unsere Schuld. Wir sind so begeistert von uns selbst, dass wir gar nicht merken, an welchen Stellen unser Leben Gott nicht mehr gefällt. Wir werden immer stumpfer in unserem Gewissen. Und wodurch entsteht diese Selbstgerechtigkeit? Sie entsteht oft dann, wenn ich mir wenig Zeit nehme, um auf Gott zu hören. Wenn ich Gott wenig Gelegenheit gebe, mich anzusprechen, wenn ich wenig in seinem Wort lese, wenn ich wenig im Gottesdienst bin, wenn ich wenig Zeit nehme, um zu ihm zu beten, wissen Sie, was dann kommt? Dann sehe ich mich immer mehr mit meinen Augen und immer weniger mit Gottes Augen. Und meine Perspektive über mich selbst wird immer unwirklicher und immer schiefer. Und dann kommt es zu dieser Wirkung, die Jesus hier beschreibt. Diese Selbstgerechtigkeit und die Frucht der Selbstgerechtigkeit ist blindes Verurteilen, das keinem hilft. Und jetzt wird es sehr praktisch. Was heißt das? Ich sehe auf den anderen herab und stelle mich selber groß raus. Und wir kennen das doch, je mehr ich den anderen kritisiere, umso besser fühle ich mich selbst. Das ist so wie bei einem Flaschenzug. Je weiter der andere Eimer nach unten fährt, umso höher kommt mein Eimer nach oben. Je mehr Schuld ich beim anderen festmachen kann, umso besser stehe ich selber da. Und dann macht es mir irgendwann Spaß, Fehler zu finden. Mein Herz springt innerlich in die Höhe, wenn ich wieder eine Schuld beim anderen entdeckt habe. Ich gestehe mir das natürlich nicht ein, dann wäre das Spiel ja vorbei. Das wäre gut, dann würde ich den Balken ja merken. Dann müsste ich ja Gott um Vergebung bitten. Aber nein, das merke ich gar nicht. Und das ist eine Testfrage, die wir uns stellen sollen. Wenn ich bei einem Mitchristen eine Schuld festmache, tut mir das weh oder tut es mir gut? Und wenn ich das merke, sage ich es erstmal ihm oder gehe ich damit genüsslich anderswo hausieren? Sehen Sie, das Schlimme an diesem Balken, das Schlimme an dieser Selbstgerechtigkeit ist, dass wir sie gar nicht bemerken. Die versteckt sich vor uns, die führt uns an der Nase rum. Das kann so weit gehen, dass ich überzeugt bin, ich tue dem anderen, den ich fertig mache, noch was Gutes. Ich will ihm ja nur seelsorgerlich helfen. Und Jesus entlarvt mich als Heuchler. Er sagt ab Vers 4, wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen und siehe, ein Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, sagt er. Stellen Sie sich doch dieses Bild mal vor, da hat einer einen langen Balken in seinem Auge und will einem anderen da einen Splitter rausziehen. Geht doch gar nicht. Aber Jesus sagt, so seid ihr, Heuchler. Euer Leben und eure Worte sprechen nicht dieselbe Sprache. Ihr rennt mit dem Balken durch die Gegend und auf eurer Visitenkarte steht Augenarzt. Und so werden eure Worte immer hohler und der Druck zur Selbstrechtfertigung immer größer. Und was kommt dann? Die Fehler des anderen, die blase ich auf, da mache ich aus der Mücke einen Elefanten und für meine eigenen Fehler habe ich 20 Entschuldigungen, um meinen Mist irgendwie noch zu rechtfertigen. Es ist ein Teufelskreis. Oder man könnte auch sagen, das blinde Verurteilen, das ist wie eine Lawine. Wenn die einmal losgetreten ist, kommt sie immer mehr in Schwung und ich verstricke mich immer mehr. Und Jesus macht hier deutlich, unser eigentliches Problem sind nicht die Worte, die wir sagen, sondern das ist die Haltung in unserem Herzen, die dahinter steckt. Unser Herz ist vergiftet und die Selbstgerechtigkeit macht uns blind für unsere Schuld. Aber es gibt Heilung. Und darauf stößt Jesus uns in dem letzten Vers, den wir uns heute angucken wollen, in Vers 5. Jesus hat ja oben schon gesagt, Gott lässt seine Kinder nicht in ihrer Schuld stecken. Er erzieht sie notfalls unter Schmerzen, er erzieht sie mit der richtigen Erziehungsmethode. Und das kann dadurch geschehen zum Beispiel, dass er uns einmal zutiefst erschrecken lässt über uns selbst. Das macht Gott oft dadurch, dass er uns demütigt, vielleicht auch durch diese Verse hier, dass Gott uns in die Knie zwingt. Oft richtet Gott seine Kinder, oft erzieht er uns durch sein scharfes Wort in der Bibel. In der Bibel steht einmal, sie ist wie ein scharfes, zweischneidiges Schwert, das unser ganzes Leben aufdeckt. Und plötzlich merke ich, wie erbärmlich ich vor Gott dastehe. So wie der David plötzlich vor dem Propheten Nathan stand und ihm das aufgedeckt war. Ich bin ein Mörder, ich bin ein Ehebrecher. Und er kapiert das plötzlich, was er gemacht hat. Und dann schreibt er diesen Psalm 51, den wir gehört haben. Gott sei mir Sünder gnädig. Und dann liegt er da auf den Knien und hat diese Sehnsucht, dass er sagt, mach mein Herz wieder frei. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Wenn jemand da angekommen ist, dass Jesus ihm die Augen über sich selbst geöffnet hat und auch uns Christen muss er die Augen immer wieder über uns selbst öffnen. Gerade über unsere Selbstgerechtigkeit. Wenn er uns das mal klar gemacht hat, dann kann er uns auch wieder gebrauchen, sogar als Augenärzte. Und dann können wir dem Bruder wirklich den Splitter aus dem Auge ziehen. Und sehen Sie, das ist das Letzte und das Dritte, was Jesus uns zum Schluss hier zeigt. Dieser Vers 5 ist das Ziel, auf das die ganzen Verse zulaufen. Jesus mahnt uns nicht nur zur Besonnenheit. Er sagt nicht nur, richten ist riskant. Und Jesus sagt nicht nur, was wir sein lassen sollen. Er sagt nicht nur, du sollst nicht blind verurteilen. Sondern zum Schluss zeigt Jesus, wie es richtig ist. Und das ist das Dritte. Richtig ist klarsichtiges Beurteilen. Wir sollen ja urteilen. Aber erstmal sollen wir uns den Stachel, das heißt den Balken aus dem eigenen Auge rausziehen lassen. Dieser Vers 5 beginnt ja noch ganz schön hart. Da sagt Jesus, du Heuchler. Und er hat es zu mir gesagt während der Predigtvorbereitung. Du Heuchler. Aber sehen Sie, wie Jesus weitermacht. Dann sagt er nicht, schäm dich und scher dich davon. Er sagt auch nicht, du Heuchler, bring deine Sache in Ordnung und dann zieh dich zurück und lass deinen Bruder mit seiner Schuld allein. Du hast selbst genug Dreck am Stecken. Sondern was sagt Jesus? Er sagt, du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge. Also begib dich selbst in die Behandlung und danach sieh zu, wie du den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehst. Wörtlich steht das noch viel, viel schöner im griechischen Text. Da heißt es, zieh erst den Balken aus deinem Auge und dann hast du den Durchblick, um herauszuziehen den Splitter aus dem Auge deines Bruders. Ein großer Prediger hat mal gesagt, besser ein Patient Jesu Christi als ein Doktor der Theologie. Und wir können noch mehr sagen. Wir können sagen, wer ein Patient Jesu Christi geworden ist, der wird dann auch ein Doktor der Theologie. Der taugt dann auch als Arzt für seine Brüder und Schwestern. Sehen Sie, wenn Sie Ihre eigene Schuld begriffen haben, Ihre eigene Anfälligkeit zur Heuchelei, wenn Sie erstmal von Jesus gedemütigt worden sind, dann haben Sie die besten Voraussetzungen, um Ihren Bruder zurechtzubringen. Wer nach der Behandlung durch Jesus den eigenen Balken gesehen hat, der mal in seinem Auge steckte, das ist so wie einen Weisheitszahn, den der Zahnarzt rausoperiert hat und den man dann in den Händen hält und über den man noch im Nachhinein erschreckt und sagt, so ein Bollermann. Wer so mal den Balken gesehen hat, der in seinem eigenen Auge steckte, der wird nicht mehr von oben herabkommen, sondern der kommt von unten. Der ist ja selbst gerade erst wieder aufgestanden. Der erinnert sich ja noch an seine eigene Schuld. Und er hat dann auch die richtige Haltung, um dem Bruder zu helfen. Kommen wir selbst aus der Buße, dann kommen wir aus der Tiefe. Und diese Tiefenhilfe braucht unser Bruder und braucht unsere Schwester. Und das heißt eben nicht, ich entschuldige den anderen. Das heißt eben nicht, dass ich die Sünde verharmlose und sage, na ja, ist alles nicht so schlimm. Das wäre lieblos, das würde keinem helfen. Jesus sagt nicht, Junge, lass dir den Splitter rausziehen und dann wirst du sehen, dass der andere, lass dir den Balken rausziehen und dann wirst du sehen, der andere hat gar keinen Splitter. Sagt er nicht. Er sagt auch nicht, Junge, lass dir deinen eigenen Balken entfernen und den Splitter beim anderen, den kannst du ruhig stecken lassen. Immerhin ist es ja kein Balken wie bei dir. Das sagt Jesus auch nicht. Sondern Jesus fordert so, und dann sieh zu, Junge. Dann ist es deine Verantwortung, wie du den Splitter aus dem Auge deines Bruders rausziehst, wie du ihm hilfst, von seiner Schuld loszukommen. Also, das meint Jesus hier. Er sagt, es liegt ein klarer Befund vor, alle Informationen sind eingeholt, du hast mit dem Bruder gesprochen, du siehst, der Splitter ist da. Und jetzt? Jetzt ist klarsichtige Beurteilung gefragt, keine Mauschelei. Keine faulen Kompromisse, keine Begütigung. Jetzt musst du zupacken und den Splitter rausziehen. Und da fragt einer, ja, ist das nicht anmaßend? Wo ist denn dann die Grenze zwischen Verurteilen und Beurteilen? Woher kann ich denn so sicher wissen, was nun Schuld beim anderen ist und was nicht? Wo kriege ich denn die Klarsicht her? Jesus hat das in der Bergpredigt deutlich gesagt. Er hat gesagt, Gott hat uns ein klares Wort gegeben. Gott hat uns klare Gebote gegeben, klare Linien. Und dieses Wort ist das einzige Instrument, aber auch das völlig ausreichende Instrument, um Schuld aufzudecken und zu beurteilen. Ich brauche keine andere Quelle, ich brauche keine besondere Technik, um die Schuld eines anderen oder meine eigene aufzudecken und zu beurteilen. Ich brauche nur dieses Wort. Dadurch bekomme ich klare Sicht. Klare Sicht über mein eigenes Leben und dann auch klare Sicht für die Situation meines Bruders und meiner Schwester. Und in diesem Wort, da habe ich dann Gottes vollständige Arztpraxis. Die Bibel ist wie ein Röntgengerät, um Schuld aufzudecken. Sie ist wie ein Skalpell, um Schuld rauszuschneiden. Die Bibel ist wie ein Verband, um die Wunden dann zu bedecken. Und hier in diesem Wort Gottes habe ich auch die Medizin, die das Herz und die Wunde wieder heil und gesund macht. Und je mehr ich mit diesem Wort lebe, je mehr ich in dieser handlichen Arztpraxis heimisch werde, umso besser tauge ich dann als Arzt für meine Brüder und Schwestern. Der Kirchenvater Chrysostomos schrieb einer Gemeinde mal, da war einer schwer in Schuld gefallen. Das wusste er. Und er schrieb an den Kirchenvorstand dort Folgendes. Überführt ihn, aber verhaltet euch nicht wie sein Feind. Verhaltet euch nicht wie sein Widersacher, sondern seid wie ein Arzt, der Medizin verabreicht. Nun, Sie wissen, die richtige Medizin schmeckt oft bitter, aber sie hilft. Kein guter Arzt freut sich, wenn er bittere Medizin verschreiben muss. Aber manchmal muss er es tun. Und das ist noch ein Unterschied zwischen Verurteilen und Beurteilen. Damit können wir uns auch gut prüfen. Sehen Sie, der blinde Verurteiler, der hat eigentlich Spaß an seiner Tätigkeit. Der macht das gern. Der klarsichtige Beurteiler, dem tut es leid. Dem tut es sogar weh, wenn er beim anderen Schuld entdeckt und aufdeckt. Oder wie es unseren Müttern oft geht, Meine Frau zumindest hat das mal gesagt, also solange sie sich einen Splitter aus ihrem eigenen Finger rausziehen muss, kriegt sie das locker hin. Aber wenn sie es bei einem von den Kindern machen muss oder gar bei mir, dann macht ihr das schon mehr Mühe, dann tut ihr das mehr weh. Und so ist es mit dem klarsichtigen Beurteiler, der den Splitter rausziehen soll, genauso. Er wird es nicht triumphierend machen und genüsslich. Es wird ihm leid tun, manchmal weh tun. Aber er weiß, der Splitter im Auge des Bruders ist gefährlich. Der kann meinen Bruder blind machen, dieser Splitter. Und darum muss ich mich überwinden. Und dann muss ich mich behutsam und entschlossen an die Arbeit machen, den Splitter zu fassen zu kriegen und ihn rauszuziehen, weil Jesus das so will. Damit sind wir durch diese 5 Verse. Das war ein ganz schöner Batzen. Aber hier hat Jesus uns das Programm gegeben, wie Christen miteinander umgehen sollen. wie wir einander beurteilen, übereinander denken und reden sollen. Und haben Sie das gemerkt? Jesus hat hier herausgeschält, welche riesige Verantwortung wir füreinander haben. Er hat erstens gesagt, Junge, richten ist riskant. Aber Jesus hat uns nicht nur das Risiko gezeigt, nicht nur das Glatteis, auf dem wir gehen, sondern er hat uns eine klare Anweisung gegeben, wie wir uns auf diesem Glatteis bewegen können. Und er hat gesagt, lass das Blinde verurteilen sein. Lass dich heilen von deiner satten Selbstgerechtigkeit. Aber dann, wenn der Balken aus dem Auge raus ist, und diese Operation brauchen wir von Zeit zu Zeit immer mal wieder, dann zieh dich nicht zurück von deinem Bruder, von deiner Schwester. Lass sie nicht laufen, sondern dann sollst du klarsichtig beurteilen. Dann sollst du behutsam helfen, deinem Bruder wegzukommen von seiner Schuld. Und diese klare Sicht, die lernen sie nicht durch irgendeinen theologischen Kursus, sondern die lernen sie nur bei Jesus selbst. Wenn sie in einer verbindlichen Beziehung mit ihm leben, auf sein Wort hören, wenn sie sein Patient werden, wenn sie in seiner Behandlung bleiben. Und die Frage ist, sind sie dazu bereit? Sind sie dazu bereit? Dann wird Jesus aus ihnen einen weisen Arzt machen. Einen ganz klarsichtigen Beurteiler. Und dann werden sie auf ihre Mitchristen einen heilsamen Einfluss ausüben und auch auf die Nichtchristen, mit denen sie es zu tun haben. Auf jene Menschen also, die ohne Jesus leben und deshalb auf dieser Welt treiben wie auf der Titanic. Und damit schließt sich der Kreis unserer Predigt. Es ist wichtig, dass klarsichtige Christen noch dabei sind auf der Titanic, so wie auch damals 1912 ein Christ mit an Bord war, der Prediger John Harper. Und als die Menschen in den Fluten trieben und John Harper sich an einem Holzstück festhielt, da sah er in der Nähe einen jungen Mann treiben und er schrie ihm zu, junger Mann, sind Sie auf ewig gerettet? Und dann kam die Welle und trieb ihn wieder weg. Und nach einiger Zeit sah er diesen Mann wieder in seiner Nähe. Und John Harper schrie ihm noch einmal zu, junger Mann, sind Sie auf ewig gerettet? Und dann kam die nächste Welle und John Harper kam um in den Fluten. Der junge Mann wurde von den Rettungsmannschaften aufgenommen. Aber diese klare Frage ließ ihn nie mehr los. Junger Mann, sind Sie auf ewig gerettet? Und kurze Zeit danach fand er zum Glauben an Jesus, wagte er den Schritt, ihm sein Leben wirklich anzuvertrauen. Und dann erzählte er einige Wochen später in einer christlichen Versammlung davon und sagte, ich bin der letzte Mensch, der durch John Harper gerettet wurde. John Harper hatte bis zuletzt seinen Mund aufgemacht. John Harper hat bis zuletzt liebevoll Klartext gesprochen. Und das will Jesus auch von uns. Amen.